Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist Freitag, der 4. Juli. Mein Name ist Christian Selos und bei mir sind Michaela Tix und Ruben Bartke. Hallo ihr zwei.
Guten Morgen.
Hallo zusammen.
Hallo. Guten Morgen. Wir zeichnen am Freitagvormittag auf. Schön, dass ihr dabei seid. Und lasst uns gleich einsteigen. Wir haben drei Themen heute vorbereitet. Eines dreht sich um das Thema Gas. Michaela, das hast du vorbereitet. Wir haben in dieser Woche eine Einladung des Bundeswirtschaftsministeriums gekriegt zu einer Pressekonferenz. Der Titel war Aktuelle Entwicklungen im Gasmarkt und wir wussten im Vorfeld eigentlich auch nicht so richtig, was wir damit anfangen sollen. Was soll das Thema sein? Und dann ging es um den Notfallplan Gas. Das kam nicht überraschend, aber dann doch irgendwie diese Größe dieser Einladung war dann vielleicht doch überraschend. Michaela, was hat die Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche dabei verkündet?
Ja, vielleicht blicken wir einfach nochmal zurück vor zwei Jahren, was überhaupt dieser Notfallplan Gas ist. Ich glaube, manche haben das vielleicht auch schon wieder verdrängt, weil es waren ja sehr stressige Wochen für die Politiker damals, aber auch für uns Journalisten. Da gab es Hintergrundpressegespräche wirklich im rauen Takt, auch freitags, nachmittags mal gerne zu unserem Arbeitsalltag, nicht gerade so zukömmlich. Es war eine sehr stressige Zeit. Wir blicken zurück in den Juni 2022. Wer sich noch erinnert, Putin hatte damals die Gaslieferung auf 40% gedrosselt mit einem vorgeschobenen Argument, dass irgendeine Turbine gewartet werden müsste. Da gab es auch Riesenspekulationen. Was ist jetzt, wo ist die Turbine? Wo ist sie abgeblieben? Das war so ein bisschen kleiner Krimi auch damals. Später kam es ja dann zur völligen Aussetzung der Gaslieferung. Ja, und damit hatte Deutschland natürlich ein Problem bei der Gasversorgung, weil damals waren wir zu 65% abhängig von Gas. Die große Frage war, wo bekommen wir das Gas her? Wie schaffen wir es, Kunden zu versorgen, vor allem Haushaltskunden, die als geschützte Kunden gelten und nicht frieren sollten? Ja, das war eine aufregende Zeit. Am 22. Juni war es damals soweit. Da hatte Herr Habeck, der ehemalige Wirtschaftsminister, dann den Notfallplan Gas auf die Alarmstufe gesetzt. Das war auch ein Riesenaufreger in der Branche. Ich kann mich noch erinnern, dritter Tag auf der E-World. Die Branche hatte schon länger drauf gewartet. Aber dann war es endlich soweit. Und ja, dann gingen natürlich die Preise auch nochmal ordentlich nach oben. Was ist das überhaupt? Also es gibt drei Stufen in dieser Notfallverordnung Gas, die auch schon was länger in Deutschland in Kraft ist und auch auf EU-Geheiß da ist. Die Frühwarnstufe, wo man wirklich nur beobachtet. Dann folgt die Alarmstufe. Da ist es so, dass Markteingriffe nötig sind und was passieren muss, um einfach die Gasversorgung zu sichern. Eine Gasstörung steht, glaube ich, in der Verordnung auch wörtlich drin. Und die dritte Stufe, da haben wir auch damals sehr viel drüber geschrieben und auch mit Unternehmen gesprochen, das wäre dann die Notfallstufe. Da hätte wirklich die Bundesnetzagentur sich in Bonn zurückziehen müssen und wirklich dann das Gas verteilen müssen, das knappe Gut.
Diese Stufe ist zum Glück nie eingetreten, weil das wäre tatsächlich eine äußerst schwierige Situation geworden. Welchen Unternehmen wird dann Erdgas zugeteilt und welchen nicht? Da hätten die Energieversorger auch eine zentrale Rolle in der Entscheidungsfindung haben müssen. Da hatten die, glaube ich, auch große Sorge oder sogar Angst davor, dass sie diese Verantwortung übernehmen müssen und den Unternehmen vor Ort verkünden müssen, wer kriegt jetzt noch Erdgas und wer nicht. So schlimm ist es dann nicht gekommen, aber wir waren in der Alarmstufe. Du hast es gesagt, Deutschland war damals zu 65% abhängig von russischen Erdgaslieferungen. Eine Pipeline-Verbindung über Weißrussland und Polen war zu dem Zeitpunkt schon eingestellt. Dann begann es, dass die Erdgaslieferungen über die Nord Stream Pipelines dann nach und nach zurückgedreht wurden. Der eine oder andere erinnert sich wahrscheinlich eben an die von dir angesprochene Gasturbine, die dann in Mülheim an der Ruhr irgendwo in einer Werkshalle stand und sogar von Bundeskanzler Olaf Scholz besucht wurde, um zu zeigen, hier ist sie, sie kann geliefert werden. Hintergrund waren damals ja auch die Sanktionen gegen Russland, dass dann Russland irgendwann gesagt hat, wir dürfen diese Turbine ja gar nicht mehr annehmen. Die steht ja auf der Sanktionsliste. Also am Ende des Tages war natürlich die Absicht klar, wir drehen Deutschland und Westeuropa den Gashahn zu. Vor war ja schon was anderes passiert, dass die russischen Gazprom-Gesellschaften, die ja auch hier in Deutschland ja Erdgasspeicher besessen haben, zu dem Zeitpunkt die Speicher nicht mehr befüllt hatten. Und dadurch hat sich diese Situation ja aufgeschaukelt. Und wir waren dann seit Juni 22 in der Alarmstufe. Und seit dieser Woche sind wir es nicht mehr.
Und warum? Das war dann Thema der Konferenz. Wirtschaftsministerin Reiche hat drei Gründe dafür ins Feld geführt. Ich glaube, ihr Hauptgrund war einfach, wir haben bei den Elgin Terminal eine Erfolgsstory hingelegt. Wir haben jetzt einfach vier Terminals in Betrieb. Zwei stehen ja in Wilhelmshaven, einer in Brunsbüttel und das deutlich umstrittenere noch auf Rügen. Da war ihre Botschaft, wir haben jetzt Kapazitäten im Norden. Wir haben da die großen Kapazitäten aufgebaut, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Nachbarn in Südosteuropa. Es wird ja immer darüber gesprochen, ist das zu groß dimensioniert oder nicht. Da war ihre klare Ansage, wir haben jetzt so viel aufgebaut und damit sind wir auf dieser Sache safe. Zweites Argument war auch, die Preise haben sich normalisiert. Wir blicken zurück vor der Gaskrise, bevor dann die Speicher so ein bisschen heimlich und klammheimlich immer leerer wurden. Da haben wir so 15, 16, 17 Euro die Megawattstunde gehabt. Zwischenzeitlich in den ganz schlimmen Wochen oder Tagen waren wir über 300 Euro die Megawattstunde. Aktuell stehen wir bei 35, 36, also meistens immer deutlich unter 40, ist dahin, es passiert jetzt sowas wie ein Iran-Krieg. Also das hat sich jetzt da auch nochmal entschleunigt. Und ihre dritte Botschaft oder ihr drittes Argument, warum wir es geschafft haben in Deutschland, ist einfach, wir haben diversifiziert. Russland ist nicht mehr 65% unser Hauptlieferant, sondern wir haben jetzt drei große Lieferanten, das sind Norwegen, Belgien und die Niederlande. Niederlande ist übrigens noch vor Belgien. Die drei sind da und schaffen ungefähr über 80% oder fast 90% der Gaslieferung. Und die LNG-Terminals stehen ungefähr für 8%. Das heißt, da war ihre Botschaft klar, da sind wir auf einem guten Weg. Was noch da, also rechtlich, nochmal kurz, um das einzuordnen, hat das keine großen Auswirkungen. Erstmal auf die Energieversorger selbst. Es gab damals ja ein Gesetz, was auch dazu geführt hat, dass wir die Gasversorgung in den Kraftwerken deutlich zurückgefahren haben. Steinkohlekraftwerke mussten länger am Netz bleiben. Die Braunkohlereserve wurde deutlich verlängert. Das waren alles Eingriffe innerhalb dieser Alarmstufe, die dazu geführt haben, dass wir halt weniger Gas verbraucht haben. Der eine oder andere wird sich auch erinnern, es gab auch noch Appelle des Bundesnetzagenturpräsidenten, spart Gas, dreht runter. Ich selbst saß auch mit einer Decke teilweise vor meinem Schreibtisch und habe zum Wohle Deutschlands hier mal ein paar Grad runtergedreht. Das waren ja echt bewegte Zeiten. Ja, und dann war natürlich die große Frage noch auf der Pressekonferenz, unser größter Gasspeicher, Reden, der ja früher bei Gazprom Germania lag, inzwischen ja im Staatsbesitz auch ist. Was ist denn mit dem? Weil der ist so gut wie leer.
Ja, und das ist ja definitiv ein Punkt, denn ja, okay, du hast die Gründe gerade aufgezählt, warum man aus der Alarmstufe wieder raus kann. Und ich glaube, die sachlichen Gründe liegen zwar irgendwie auf dem Tisch. Auf der anderen Seite haben wir ja momentan bei den Gasspeicherfüllständen durchaus auch eine angespannte Situation. Wir hatten Marktpreise jetzt in der Vergangenheit, in der jüngeren Zeit, die keine richtigen Signale zum Befüllen der Speicher über den Sommer gesendet haben. Der finanzielle oder wirtschaftliche Anreiz für die Energiehändler war nicht richtig gegeben, was man im Markt sieht. Und hinter allem schwang ja eben dann doch vielleicht immer noch die Hoffnung oder die eher Spekulation, dass der staatliche Akteur TAE am Ende des Tages da schon irgendwie eingreift und für die nötige Befüllung der Speicher sorgen wird. Und du hast es gesagt, der Gasspeicher Reden, der größte deutsche Erdgasspeicher, der größte Pornspeicher in Westeuropa. Reden macht allein an der deutschen Gasspeicherkapazität rund 20% aus. Der ist ziemlich leer, der ist nämlich nur zu 2% befüllt. Wie passt das damit zusammen, dass das Bundeswirtschaftsministerium, die Bundesregierung da im Gasmarkt trotzdem so eine Entwarnung geben eigentlich?
Ja, das haben wir uns auch gefragt. Also wir haben ja auch spekuliert, warum denn jetzt diese plötzliche Einladung. Ne? Dann haben wir in der Redaktion so rumgehört, was glaubst du, was ist dein Tipp? Ne? Und da war halt ein Tipp auch, ja, wahrscheinlich, weil Reden auch so leer ist. Und die Gasspeicherbetreiber, mit denen wir sprechen, haben ja auch durchaus Sorgen. Es gibt auch die viele Auktionen, die nicht zum Erfolg führen, wo einfach der Mindestpreis nicht erreicht wird. Das heißt, bei manchen Speichern geht es deutlich vorwärts, bei anderen aber eben auch nicht so. Und da war ihre klare Botschaft, Nö, ist jetzt nicht mehr, weil an die Alarmstufe ist natürlich auch geknüpft, dass es merkliche Eingriffe gibt. Noch nicht jetzt, dass die Bundesnetz oder als Lastverteiler auftritt, aber dass halt TAE, also es ist der Gasmarktgebietsverantwortliche in Deutschland, hätte eingreifen können. Das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr der Fall, wenn ich das richtig interpretiere. Also im Endeffekt, wir erinnern uns zurück, jetzt auch in den heißen Zeiten war es so, dass wirklich Trading Hub Europe egal zu welchem Preis einfach aufgekauft hat, ne? Weil Deutschland hatte das Ziel, wir müssen das Ding einfach voll kriegen, wir müssen uns da sicher einstellen, egal was es kostet, und das hat auch für die Händler damals echt starke Konsequenzen gehabt, weil die Preise haben sich immer weiter nach oben gedreht, TAE hat einfach zu jedem Preis eingekauft. Ja, und das haben wir jetzt irgendwie ausgeschlossen. Sie hat das klare Zitat gebracht, das ist unwirtschaftlich, da haben wir andere Möglichkeiten, jetzt vor allem im Norden, um zu mit anderen Speichern, also der Markt, die Marktspeicher sozusagen, die sagen, wir lassen uns einfach günstiger füllen und jetzt, dass der Staat einfach auf die Haushaltsklasse dann über die TAE das auffüllt, das hat sie ausgeschlossen als nicht wirtschaftlich. Und das war, glaube ich, schon eine Nachricht auch, die sie vielleicht nicht ganz so explizit platziert hat, aber die schwang schon mit.
Ja, das war eigentlich, im Nachgang haben wir auch gesagt, das war die Botschaft dieses Pressetermins. Interessanterweise kam diese Botschaft aber erst auf Nachfragen der Journalisten. Für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer, die an so einem Termin noch nicht teilgenommen haben, ist es ja immer so, dass zunächst also eine Ministerin, Minister oder jemand anderes, wer dann eben da diese Pressekonferenz hält, natürlich erstmal eröffnet und die wichtigsten Sachen, Themen verkündet. Und dann kommen Nachfragen der Journalisten. Und tatsächlich dieses Thema kam dann eben erst durch die Nachfragen der Journalisten, weil das natürlich ja schon ein sehr zentrales Thema ist und man einfach die Frage stellen muss, wie passt das denn wirklich zusammen, dass wir jetzt aus der Alarmstufe rausgehen, obwohl unser ganz großer Speicher leer ist. Und da war die Botschaft, die sie dann mitgebracht hat, die du ja gerade erwähnt hast, der Speicher ist unwirtschaftlich. Das war schon eine harte Botschaft. Jetzt muss man sagen, okay, glücklicherweise ist der Betreiber Sefe momentan in staatlicher Hand. Also das über einen Speicher zu sagen, der von einem privaten Unternehmen betrieben werden würde, das wäre wahrscheinlich so nicht möglich gewesen. Aber ein Eingeständnis zu sagen, ja, unser Speicher, den wir hier betreiben, in Staatshand momentan noch. Also es gibt ja durchaus auch die Ambition, Sefe wieder aus Staatshand abzugeben, wieder zu reprivatisieren. Aber das war schon eine harte Botschaft.
Wie haben denn die Speicherbetreiber überhaupt reagiert auf diese Aussagen? Also wir haben jetzt skizziert, dass die sich teilweise in schwierigen Situationen befinden. Was gab es da irgendwelche Reaktionen?
Ja, also die nächste kam wirklich vom großen Speicherbetreiber im Norden, von der EWE aus Oldenburg, die eine Gasspeichertochter haben, dass sie das vielleicht auch etwas anders sehen. Ne? Dass der Staat sich aus der Verantwortung nimmt, stand als Zitat in der Pressemitteilung drin, weil sie halt nicht sehen, dass die Marktpreise so sind, dass das ein Selbstläufer ist, sage ich jetzt mal so. Nochmal kurz zur Erklärung. Es gibt ja Sommer- und Winterpreise. Normalerweise ist es so, dass man einen Anreiz hat, auch als Unternehmen dann zu günstigen Preisen einzuspeichern im Sommer und dann im Winter, wenn die Nachfrage da ist, dann auszuspeichern und damit ein bisschen mehr Geld zu machen. Und diese Sache hat sich dann wirklich verdreht. Spiegelverkehrter Spread hat Ministerin das so genannt. Und das hat sich jetzt ein Stück weit ausgelöst. Die Frage ist aber, reicht das? Weil der Spread halt immer noch vielleicht nicht so hoch ist, wie das vielleicht in der Vergangenheit mal der Fall ist. Und wie gesagt, die eine oder andere Auktion ist inzwischen auch leer ausgegangen. Da konnten keine Abschlüsse getätigt werden. Das heißt, manche Speicherbetreiber haben es auch wirklich schwer, ihren Speicher voll zu bekommen. Und da ist halt die Frage jetzt, ne, die sich jetzt im Sommer stellt. Wird das so entspannt sein, wie sich das Wirtschaftsministerium das vorstellt? Wird der Markt das schaffen, die einfach voll zu machen? Oder muss es dann im Endeffekt doch nochmal zum Angriff vom Gasmarktgebietsverantwortlichen kommen?
Das bleibt eine spannende Frage, weil natürlich möchte Deutschland auch nicht mit halbleeren Speichern in den Winter gehen. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, das uns noch weiter beschäftigen wird. Vielen Dank, Michaela, erstmal bis hierhin für die Einblicke. Und bevor wir zu unserem zweiten heutigen Thema kommen, geben wir kurz ab für eine Marktinformation.
Wie gelingt der Umbau unserer Energieinfrastruktur? Darum geht es beim Energate Forum am 26. November 2025 in Berlin. Im Fokus? Strom, Gas, Wasserstoff und Wärmenetze. Das Rückgrat der Energiewende. Diskutieren Sie mit uns über Investitionen, Regulierung und die Rolle der Politik.
treffen Sie EntscheiderInnen aus Netzbetrieb, Wirtschaft und Behörden. Jetzt anmelden unter enegate-events.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
So, und dann sind wir wieder zurück. Und Ruben, wir kommen zu einem Thema, das du für den heutigen Podcast vorbereitet hast. Es geht um die DENA-Verteilnetzstudie. Da ist es vielleicht zum Einstieg erstmal wichtig, was ist das überhaupt und worum geht's dabei?
Ja, also ich glaube, wir können zum Eingangs erstmal festhalten, dass das Thema Netztransformation im Energiesektor ja eines der zentralen dieser Zeit ist. Da gibt es ja schon sehr viele Studien zu, die thematisieren, was für eine Dimensionierung der Netze brauchen wir. Was für Netze brauchen wir überhaupt? Wasserstoff, Gas, Strom, Wärme, was auch immer. Und diese Verteilnetzstudie der DENA, die hat ergänzt das ganze Bild nochmal um einen anderen Blickwinkel. Das macht die Studie auch durchaus interessant, wie ich finde. Sie ist auf jeden Fall sehr lesenswert. Sie hat so einen betriebswirtschaftlichen Blick, kann man sagen. Also sie guckt wirklich aus der Netzbetreiberperspektive, was für Handlungsmöglichkeiten hat man denn als Netzbetreiber? Wie muss man sich auch aufstellen? Und kommt allerdings, das muss man auch sagen, zu einem wirklich schwierigen Gesamtbild. Das ist jetzt sicherlich auch nicht ganz überraschend, aber in dieser mit dieser Wucht, die diese Studie an der Stelle hat, ist es dann doch, fand ich beim Lesen, fast schon erschlagend. Es gibt einen sehr schönen Satz in der, ich glaube, es ist die Einleitung oder Summary, ich weiß es nicht, aber wo einfach nur das Feld skizziert wird, auf dem sich Netzbetreiber im Energiesektor gerade bewegen. Und das ist so richtig so, das ist die volle Breitseite. Da steht einfach nur drin, die Ausgangslage stellt sich ungefähr wie fort da. Wahnsinnig viele Investitionen müssen getätigt werden in Stromnetze, Wärmenetze, Wasserstoffnetze womöglich. Und das bei großen Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Energiewende. Also was für Netze brauchen wir eigentlich? Diese Fragen sind ja größtenteils noch offen. Dabei müssen alle Netze weiterhin zuverlässig laufen. Das heißt, das ist alles eine Operation am offenen Herzen. Und das Thema Bezahlbarkeit schwebt ja auch noch über allem. Ja, also wir wollen ja weiterhin nur die Netze betreiben, die wir auch wirklich brauchen in der richtigen Dimensionierung. Sonst steigen die Netzkosten und fliegen uns am Ende dann ja auch um die Ohren. So, das ist die Ausgangslage. Und das, finde ich, ist schon mal ein hartes Brett. Dabei bleibt es natürlich nicht. Die Studie skizziert dann auch sozusagen zentrale Handlungsfelder oder auch die großen Herausforderungen, die Netzbetreiber vor dem Hintergrund jetzt aktuell haben und wo es Lösungen braucht. Und das große Thema ist, glaube ich, die Finanzierung, kann man, glaube ich, sagen.
Das ist ja jetzt die DENA-Verteilnetzstudie 2, muss man vielleicht nochmal ganz kurz im Hintergrund erläutern. Richtig. Die Deutsche Energieagentur, kurz DENA, ist ein halbstaatlicher Akteur, hat sich vor 13 Jahren eben auch schon mal der gleichen Fragestellung gewidmet, damals mit dem Zeithorizont 2030. Und auch da ging es schon um den Ausbau und auch den Innovationsbedarf in den Stromverteilnetzen. Da hat sich eigentlich in dieser Zeit nicht viel getan. Sowohl der Ausbau als auch der Innovationsbedarf ist weiterhin hoch, auch gerade in den Stromverteilnetzen. Da gibt es sicherlich auch insgesamt sehr viel Nachholbedarf. Und vielleicht ist der Unterschied aber heute, dass die Herausforderungen jetzt noch viel konkreter sind, denn es ist, glaube ich, klar, die Stromnetzbetreiber müssen jetzt investieren. Es gibt vielerorts ja auch Pläne, konkrete Vorhaben, aber eben ein zentrales Thema ist die Finanzierung. Wie können wir das eigentlich stemmen? Weil die Stromverteilnetze sind ja in großer Zahl in kommunaler Hand, das heißt, sie werden von den Städten und Gemeinden betrieben und da wissen wir ja in Deutschland, die haben ohnehin schon große Finanzsorgen. In der Vergangenheit war es eigentlich immer so, dass die kommunalen Energieunternehmen von ihren Gewinnen immer noch was an die Kommunen abgeführt haben, aber jetzt sind wir in der Situation, dass diese Unternehmen massiv in den Ausbau der Stromnetze, aber eben auch vor allem in die Wärmenetze stehen. Kräftige Investitionen stehen ihnen dort bevor und was schlägt die DENA dazu vor? Du sagst, es ist eines der Themen. Gibt es da einen konkreten Vorstoß?
Ja, also es gibt verschiedene Lösungsansätze, die Studie skizziert. Nochmal so zur Ausgangslage. Die Studie sagt erstmal, dass man davon ausgehen kann, dass sich die Netzinvestitionen mindestens bis 2045 verdoppeln auf Jahresbasis. Also jeder Netzbetreiber, die ja jetzt schon ordentlich investieren, um ihre Netze instand zu halten und ja auch schon auszubauen. Also das verdoppelt sich also in weiten Teilen nochmal. Und es ist sehr klar, das sagt die Studie, das ist aber auch, glaube ich, darüber hinaus auch schon bekannt, das können die Netzbetreiber über die klassische Eigenfinanzierung nicht leisten. Also da müssen irgendwie neue Finanzierungsquellen auch erschlossen werden. Das ist eine Idee, dass man irgendwie den Kapitalmarkt anzapfen muss durch die Gründung externer Gesellschaften. Das setzt aber auch voraus, und das sagt die Studie auch sehr klar, dass natürlich Investitionen in die Netze weiterhin attraktiv sein müssen für Investoren. Und da sagt die DENA ziemlich deutlich, wir brauchen eine Erhöhung des Eigenkapitalzinssatzes im Netzbetrieb. Schlägt sich damit auf die Seite der Netzbetreiber, die da ja eine Dauerdiskussion haben mit der Bundesnetzagentur. Und die DENA sagt, nee, da muss ein bisschen was passieren, damit wir diesen Finanzbedarf, diesen Kapitalbedarf auch gestemmt bekommen.
Ja, die Finanzierung der Netzinvestitionen ist ja immer ein Dauerbrenner tatsächlich in zwischen Bonn und Netzbetreiberbranche. Da gab es auch das eine oder andere Gerichtsurteil schon zu. Ne? Da ist ja auch gerade viel in Bewegung durch den Prozess, weil ja die Bundesnetzagentur sich auch selber an Kompetenz oder Machtfülle gewonnen hat. Das ist doch schon eigentlich eine bemerkenswerte Botschaft eigentlich, die da mit so drin steckt.
Also wir wissen ja aus der Branche, wir reden ja auch mit den Netzbetreibern, denen schweben ja Netzrenditen von 8-9% vor. Das halten sie für angemessen. Die aktuellen Zinssätze sind ja deutlich drunter. Die Studie selbst von der DENA nennt da jetzt natürlich keine Zahlen, aber gibt da einen klaren Diskussionsanstoß in die Richtung. Ob der jetzt aufgegriffen wird, das sei mal dahingestellt. Aber das ist zumindest eine Position, die der Studie zu entnehmen ist. Und als dritten Punkt beim Thema Finanzierung, wichtiger Punkt an der Stelle ist staatliches Eigenkapital. Aber das ist natürlich auch ein Lösungsansatz, um diese Investition zu stemmen. Und da haben wir ja auch im Koalitionsvertrag durchaus schon einen Passus zu, der das Thema ja auch aufgreift. Da ist ja die Rede davon, von einem Investitionsfonds für Energieinfrastrukturen mit staatlichen Garantien, der dann kommen soll. Das heißt, also da ist auch nochmal ein Lösungsansatz skizziert, der sozusagen ja auch schon in Vorbereitung ist.
Da war im Koalitionsvertrag oder zumindest im Umfeld aus der Politik ja immer zu hören, dass dieses Instrument, der sogenannte Energiewendefonds, vor allem dem Ausbau der Wärmenetze dienen soll. Aber da bringt die DENA eben tatsächlich auch nochmal klar die Stromnetze mit ins Spiel und weist nochmal darauf hin, dass es eben auch da einen großen Ausbaubedarf gibt und dass dafür auch Milliardeninvestitionen tätig sind. Da gibt es ja verschiedene Zahlen vom Stadtwerkeverband VKU, vom Energiebranchenverband BDEW, dreistellige Milliardenbeträge, die in den Ausbau der Stromnetze, auch der Verteilnetze eben zu investieren sind. Das ist für alle beteiligten Akteure, für die Kommunen, für die Netzbetreiber wirklich eine gigantische Herausforderung.
Absolut. Ich glaube, das Thema ist angekommen. Jetzt ist so ein Stück weit die Frage, welche Impulse kommen von der Bundesregierung bei dem Thema, dann wann wird es konkret? Und da ist, glaube ich, diese Studie ein sehr interessanter Diskussionsimpuls. Man muss sagen, das Thema Finanzierung ist dann am Ende auch nur eines, was die DENA anstößt. Es gibt natürlich noch weitere Handlungsfelder, die seien vielleicht kurz noch erwähnt. Natürlich ist ein großes Thema für die Netzbetreiber die Planung, also auch die spartenübergreifende Planung ihrer Netze, da ja die Gesamttransformation der Energiewirtschaft ja an vielen Stellen tatsächlich gerade in der Schwebe ist. Also da ist großer Handlungsbedarf. Das Thema Digitalisierung ist natürlich ein großes und natürlich auch das Thema Kooperation. Also was muss ein Netzbetreiber tatsächlich alleine stemmen und wo kann man über Kooperation branchenintern, aber auch über aus der Branche heraus, beispielsweise mit der Kommune, welche Probleme lassen sich da dann eher im Verbund lösen?
Du hast ja gerade gesagt, Impulse von der Bundesregierung. Da gab es ja einen großen Impuls oder einen Anstoß, der jetzt wirklich für viel Aufregung die Woche gesorgt hat. Damit sind wir, glaube ich, jetzt bei deinem Thema, Christian, die Stromsteuer. Senkung, die ja jetzt ja doch nicht für alle kommen soll. Warum denn so und wie ordnen wir das ein?
Ja, das ist eine spannende Frage. In dieser Woche hat der Koalitionsausschuss der Bundesregierung getagt am Mittwochabend. Was ist der Koalitionsausschuss? Das ist eigentlich das Gremium, das sich immer mal wieder trifft, um strittige Themen innerhalb der Regierungskoalition abzuräumen. Ja, und das Thema Stromsteuerentlastung stand eben da auch relativ zentral auf der Liste, auf der Agenda, sollte eigentlich erst gar nicht der Fall sein, aber wir wissen oder wir erinnern uns zurück, im Koalitionsvertrag war eine Entlastung bei der Stromsteuer in Höhe von rund 2 Cent pro Kilowattstunde für alle angekündigt, das auch als Sofortmaßnahme. Jetzt hat die Bundesregierung aber vorerst nur den Vorschlag gemacht, diese Stromsteuerentlastung nur für die Industrie, im Kern für das produzierende Gewerbe und für Land- und Forstwirtschaft auf den Weg zu bringen. Andere Unternehmen, kleinere Unternehmen, nicht produzierendes Gewerbe vor allem und dann eben auch die Haushalte werden erstmal nicht entlastet und das ist so rund 50 Tage nach Regierungsstart natürlich schon auch irgendwie eine harte Nachricht, weil es stand eben sehr eindeutig im Koalitionsvertrag anders. Das war jetzt der zweite Koalitionsausschuss. Auch beim ersten stand das Thema noch auf der Agenda. Das kam jetzt also relativ überraschend. Vielleicht ein kurzer Blick auf diesen Koalitionsausschuss selbst. Der hat eigentlich 9 feste Mitglieder. Jeweils 3 von CDU, 3 von CSU, 3 von der SPD. Und als bekannt geworden ist, dass die Stromsteuer eben jetzt nicht in der Masse abgesenkt werden soll, gab es gerade aus den Reihen der Union doch scharfe Kritik, sowohl von der CDU. Und da sitzen im Koalitionsausschuss der Generalsekretär Linnemann und der Fraktionsvorsitzende Spahn, die beide unmittelbar nachdem bekannt geworden ist, dass die Bundesregierung die Stromsteuer eben nicht für alle absenken will, doch auch deutliche Kritik geäußert haben. Auch aus der CSU, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich dafür ausgesprochen, darüber nochmal nachzudenken. Und trotzdem war das Ergebnis des Koalitionsausschusses jetzt erstmal, es bleibt dabei, nicht für alle. Erstmal, die Regierung begründet es damit, dass jetzt erstmal die Wirtschaft in den Genuss der Absenkung kommen soll. Da hat sie aber nur so einen halben Punkt, weil gerade auch von vielen Wirtschaftsverbänden dann im Anschluss auch Kritik kam, dass man sich natürlich auch diese Absenkung für Unternehmen des Handwerks, des Handels, viele andere Unternehmen, die eben davon jetzt nicht betroffen sind, dass sie natürlich auch das schon eigentlich für sich ein Stück weit einkalkuliert haben, zumindest oder darauf gehofft haben. Es gibt auch Beispiele, dass ein Hotel im 5-stelligen Bereich Euro einsparen könnte, ein Einkaufszentrum, da sind es dann schon, ist es schon eine 6-stellige Zahl, ein Rechenzentrum, da ist man dann schon bei 1 Million. Und klar, diese Unternehmen profitieren nicht. Deutliche Kritik, aber die Regierung ist jetzt eigentlich erstmal hart geblieben. Aber eben auch nur eigentlich, weil einer ist ausgeschert.
Und zwar?
Es wird vielleicht den einen oder anderen nicht so ganz überraschen. Die Stimme des Ausscherenden kommt aus Bayern. Also ganz kurios, wie gesagt, am Mittwochabend hat der Koalitionsausschuss getagt. Es gab im Anschluss auch ein Papier, wo alles nachzulesen ist. Und da begründet die Bundesregierung eben die Entscheidung damit, jetzt vorerst die Stromsteuer nicht auf alle, die Absenkung auf alle auszurollen, weil das würde dann nochmal 5,4 Milliarden Euro extra kosten. Da sagt sie, das Geld ist momentan nicht da. Das ist natürlich schon mal so ein Punkt, wo man sagt, puh, also das ist jetzt nicht so lange her, dass sie zusammensaßen, Koalitionsvertrag ausgehandelt haben, sich auch viel über Finanzen unterhalten haben, wenn man jetzt plötzlich merkt, das Geld ist nicht da. Auf der anderen Seite war ein Ergebnis des Koalitionsausschusses auch, dass die Ausweitung der sogenannten Mütterrente um 1 Jahr vorgezogen wird. Das war eine starke Forderung der CSU. Diese Maßnahme kostet laut Haushalt dann auch so rund 5 Milliarden Euro. Da sind wir also eigentlich auf einem Level an Mitteln, die jetzt gerade fehlen, um eben die Stromsteuersenkung auf alle auszuweiten. Und ja, wie es dann eben so ist, die Mütterrente wurde durchgesetzt im Koalitionsausschuss. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder reist wieder in die Heimat, setzt sich in München vor die Presse und sagt so, in dem Papier steht, ja, das ist nicht vollkommen ausgeschlossen, dass das noch kommt, aber wir müssen erstmal die Mittel suchen und während alle anderen Vertreter dann am Mittwochabend noch durch die Fernsehstudios gezogen sind und versucht haben, das jetzt irgendwie zu rechtfertigen, dass das jetzt erstmal nicht kommt, sagt Markus Söder, ja, das muss jetzt aber zum 01.01.2027 kommen. Und ja, man hat so ein bisschen Ampel-Vibes, wenn man irgendwie dieses Theater um die Stromsteuer hört. Also A, man hat natürlich den Eindruck, dass die beteiligten Regierungspolitiker vielleicht so ein bisschen die Wirkung auch unterschätzt haben. Und wenn man sich an das Thema Heizungsgesetz zurückerinnert, auch eben ein sehr, sehr umstrittenes Thema. Es gab trotzdem einen Beschluss des Bundeskabinetts in der vergangenen Legislaturperiode und keine halbe Stunde später hatte die Presse ein Papier der FDP im Posteingang, wo dargestellt wurde, warum man das alles für keine gute Idee hält. Und gleichzeitig traten dann führende FDP-Politiker bei der Bild-Zeitung auf und haben dann ordentlich die Stimmung angeheizt. Wir erinnern uns alle, was daraus geworden ist. Und so ein bisschen hat man jetzt auch das Gefühl, es war durchaus auch in Berlin bei dem einen oder anderen Gespräch schon die Rede davon, dass die Stromsteuerfrage sich so zum Heizungsgesetz entwickelt. Ähnlicher Aufreger, die Dimension ist vielleicht nicht ganz so groß, aber man merkt auch da schon wieder, es gibt ein Papier, in dem ja bewusst kein Datum drin steht und dann tritt aber dann doch einer der neuen Köpfe am nächsten Tag vor die Presse und nennt dann doch ein Datum. Es ist alles relativ ungeschickt, wie diese Sache momentan läuft.
Wie schlüssig findest du die Argumentation? Ich habe verstanden, es geht wie immer ums Geld. Diese Maßnahme, die Stromsteuer für alle zu senken, lässt sich dann offenbar so ohne weiteres nicht finanzieren. Überzeugt dich diese Argumentation?
Ja und nein. Man kann sicherlich von beiden Seiten drauf gucken. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass die Bundesregierung, die neue Bundesregierung, auf einem Rekordverschuldungsweg ist. Eigentlich also auch ganz anders, als es eigentlich von der Union im Wahlkampf angekündigt worden ist und glaube ich eigentlich auch politisch beabsichtigt ist. Aber das ist einerseits kommt es natürlich durch diese Sondervermögen, aber eben auch durch die Haushaltsplanung. Also die Stromsteuer für das produzierende Gewerbe sinkt ab 01.01.2026. Und wenn man in den Haushalt 2026 reinguckt, ist dort schon eine Verschuldung von 89 Milliarden Euro vorgesehen. Das ist schon eine richtig große Zahl. Also da sieht man auf jeden Fall, man ist schon bei weiterer Verschuldung an einer Grenze. Die Regierung sagt andererseits auch, wir entlasten die Energieverbraucherinnen und Verbraucher ja schon im Umfang von 10 Milliarden Euro, weil was trotzdem auf jeden Fall kommt, das ist ein Zuschuss zu den Übertragungsnetzentgelten in Höhe von 6,6 Milliarden Euro. Da ist davon auszugehen, dass die Übertragungsnetzentgelte so rund um 3 Cent pro Kilowattstunde sinken werden. Und dazu kommt eben, dass die Gasspeicherumlage in diesem Jahr noch aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert werden soll. Und im nächsten Jahr soll diese Umlage ganz entfallen. Das kostet auch 3,4 Milliarden Euro, aber die Gasspeicherumlage schlägt sich auf den Rechnungen nur mit 0,3 Cent pro Kilowattstunde nieder. Also das ist dann für die Einzelnen kein so großer Betrag. Dazu kommt, davon profitieren ja auch nur Gasverbraucher. Also wer jetzt zu Hause elektrisch heizt, quasi über die Wärmepumpe, wer eine andere Heizung hat, wer in der Fernwärme hängt, hat davon erstmal nichts. Und im Koalitionsvertrag stand eben sehr deutlich, 5 Cent für alle und zwar sofort. Ja, jetzt wären es also für die Stromverbraucher tatsächlich eben nur diese 3 Cent. Und auch da stellt sich nochmal die Frage, wie kommen die eigentlich an? Weil die kommen nicht 1:1 bei allen Verbraucherinnen und Verbrauchern an. Das hängt sehr stark davon ab, wie viel Strom eigentlich von den Übertragungsnetzen dann in die untergelagerten Netze überhaupt weiter transportiert wird. Also Regionen, wo viel Eigenstromerzeugung ist. Da wären wir dann wahrscheinlich wieder bei Bayern, viel PV, kommt gar nicht so viel Strom aus dem Übertragungsnetz rein. Da fällt dann die Absenkung eben noch niedriger aus. Also es ist schwierig. Also aber wie gesagt, es würde 5,4 Milliarden Euro kosten. Das würde Stand jetzt entweder die Verschuldung nochmal erhöhen oder man müsste ein anderes einen anderen Finanzierungsweg finden, dass eben woanders gespart wird. Da war dann schon in der Diskussion, man könnte ja die Wärmepumpenförderung um 5 Milliarden Euro absenken. Markus Söder sagt, wir müssen ans Bürgergeld, da haben wir Luft drin. Das war jetzt auch sein Pfad, den er quasi skizziert hat, dass man zum 01.01.2027 dann die Mittel hat, um die Stromsteuerabsenkung für alle zu beschließen. Also von der Unionsseite geht es eben etwas stärker in Richtung der Sozialleistung. Also ich finde es inhaltlich erstmal schwierig, wenn man sowas im Koalitionsvertrag dann noch in mehreren anschließenden Koalitionspapieren einmal sehr deutlich festhält und dann innerhalb sehr kurzer Frist sagt plötzlich, jetzt haben wir irgendwie doch kein Geld. Weil an der Kassenlage hat sich eben jetzt seit Unterzeichnung des Koalitionsvertrags bis heute nichts Gravierendes geändert. Also das hätte man dann schon vorher absehen können, dass das Geld nicht da ist. Und gerade dann auch an einem Tag, an dem man einerseits sagt, die Mütterrente, die Ausweitung dieser sogenannten Mütterrente, die muss jetzt unbedingt um ein Jahr vorgezogen werden. Das sind die 5 Milliarden, hätte man natürlich auch für die Stromsteuer nutzen können. Zumal es ja auch ein Signal für die Energiewende ist, wenn man Strom vergünstigt, gibt es natürlich nochmal einen zusätzlichen Anreiz, in Elektromobilität, in Wärmepumpen zu investieren. Und das schwingt vielleicht so ein bisschen mit bei der ganzen Sache. Das ist der Politik der aktuellen Bundesregierung offensichtlich nicht ganz so wichtig.
Ich glaube, die Wärmepumpenbranche, die reibt sich auch gerade so ein bisschen in die Augen. Und da gibt es schon die ersten entsetzten Aufrufe. Ne? Die haben sich stark darauf verlassen, dass sich das Verhältnis vom Strom zum Gaspreis deutlich ändert. Jetzt kommt die Gasspeicherumlage, kommt nochmal ein bisschen runter. Der Strom wird halt nicht im versprochenen Umfang. Andererseits dreht man oder überlegt man dann laut darüber, hier bei den Wärmepumpenförderungen dann nochmal Abstriche zu machen. Da gab es schon die einen oder entsetzte Äußerung.
Ja, das zahlt vielleicht so insgesamt auf die öffentliche Debatte, die sich da momentan entwickelt, ein, dass man bei der neuen Bundesregierung nicht so ganz erkennt, dass sie wirklich an einem sehr ambitionierten Energiewendepfad festhalten will. Da gibt es manche Äußerungen, die das schon sehr, sehr klar sehen. Auch da kann man natürlich einen unterschiedlichen oder verschiedene Blickwinkel einnehmen. Im Koalitionsvertrag ist ja erstmal festgehalten, dass dem so sein soll. Es ist ja auch ein Regierungsbündnis aus drei Partnern oder zwei, je nachdem, ob man CDU, CSU jetzt als Union eben zusammennimmt. Aber eine SPD, da gibt es momentan auch weniger Signale, dass man beim Festhalten am Energiewendekurs nicht mehr oder dass man da locker lassen würde. Aber es liegen ja eigentlich auch noch wirklich ganz, ganz wenig erst konkrete Maßnahmen vor. Vieles bleibt eben abzuwarten, was passiert bei der Reform des Gebäudeenergiegesetzes, in welche Richtung wird es da gehen. Auch da kann man aus den Haushaltsplänen zumindest ablesen, dass eben an den Fördermitteln für den Heizungswechsel eben nicht gedreht wird. Da sieht man eigentlich keinen Kurswechsel. Da stehen weiterhin große Mittel zur Verfügung. Und bei vielen anderen Fragen muss man einfach abwarten. Natürlich gibt es diese Äußerung, bei der jetzt Katharina Reiche vorgeworfen wird, dass sie sehr, sehr gaslastig momentan argumentiert. Ja, das steht momentan irgendwie ein Stück weit im Vordergrund, aber ich würde da erstmal sagen, warten wir mal ab und gucken, was die nächsten Monate bringen, um es zu erkennen. Manches ist tatsächlich ungeschickt. Katharina Reich hatte in der letzten Woche auch eben einen Auftritt am Tag der Industrie, wo sie ihre persönliche Meinung zum Ziel der Klimaneutralität 2045 preisgegeben hat. Auch das eher ungeschickt, wenn man wenige Wochen zuvor einen Koalitionsvertrag unterschrieben hat, wo das ein klares Bekenntnis gibt, dann sollte man als zuständige Ministerin vielleicht nicht sagen, ja, wir haben es halt so unterschrieben und beschlossen, aber meine persönliche Meinung ist ja eine andere. Es wirkt momentan einiges unglücklich und dann erinnert man sich vielleicht an den Tag nach der Wahl zurück. Da hat der eine oder andere Politiker den Satz, das ist jetzt die letzte Patrone, in den Mund genommen, also Richtung 2029 blickend. Muss man aufpassen, dass die AfD eben nicht noch mehr Stimmenanteile gewinnt. Und da finde ich momentan jetzt auch so in dem Feld, auf das wir gucken, im Energiebereich, ist die Regierung momentan eher ungeschickt. Und auch so eine Absenkung der Stromsteuer, es wäre halt eben vor allem ein Symbol gewesen, dass man alle Menschen irgendwie entlastet, dass man verstanden hat, dass die Last der Stromkosten, der Energiekosten insgesamt, dass die für die Bürgerinnen und Bürger hoch ist und man geht dagegen vor. Und jetzt erstmal nichts zu beschließen, das Datum offen zu lassen, nicht zu sagen, wann es kommt, dann prischt aber dann doch einer vor und sagt, ja, das muss jetzt aber zum 01.01.2027 kommen. Das gibt mir sehr stark das Gefühl, dass wir über dieses Thema noch das eine oder andere Mal hier in der Runde reden werden.
Davon gehen wir aus.
Gut, ihr Lieben, dann vielen lieben Dank für die Runde heute. Viele weitere Themen, die uns in dieser Woche beschäftigt haben, sind wie immer bei uns zu lesen, energate-messenger.de oder eben auch bei den Kollegen aus der Schweiz und aus Österreich. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge in der kommenden Woche. Danke, Michaela. Danke, Ruben.
Sehr gerne.
Schönes Wochenende.
Dankeschön.
Ebenso.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.